Es ist wieder Montag und damit Zeit für Sergej Lochthofen, der sich am Wochenende eine schöne Zeitungsschau hinter sich hat und hoffentlich ein ruhiges Wochenende hatte. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich kann mich nicht beschweren, bis auf das Wetter. Es hat das Dach ein bisschen durchgeregnet und hat man den Ärger. Es gibt ja keinen normalen Regen mehr in diesem Land. Das kommt mit einmal runter von da oben wie bei der Sintflut.
Ja, und bei uns kam es von unten, auch hier im Radio, da hat es von unten rausgedrückt. Bei Ihnen kam es von oben.
Sehen
Wasser
Sie,
überall.
Da haben wir doch schon ein schönes Thema. Die Welt.
Die Welt
herum verändert sich.
Ja, die verändert sich und es verändern sich natürlich auch Gesetze. Gesetze sind immer von Menschen gemacht und nicht in Stein gemeißelt. Und manchmal entstehen auch Gesetze, wo man sich fragt, wie kann das passieren?
Ja, Sie gehen wohl auf das Meldegesetz ein,
ja.
Was ein bisschen aufregender zurück. Da muss ich ja Sie auch ganz groß loben, Herr Rose. Sie haben ja beim letzten Mal schon darüber geredet, dass höchstwahrscheinlich parallel zur Europameisterschaft das eine oder andere Gesetz beschlossen wird und wir alle hinterher uns die Augen reiben. Und genauso ist es ja wohl passiert. Sie haben einen Coup gelandet, spät nachts beim Spiel Italien gegen Deutschland und haben das Meldegesetz so geändert, dass unsere beiden Daten ordentlich verkauft werden können. Also wenn es ums Verkaufen geht, da sind Sie erfindig.
Das ist ja, also ich habe das vielleicht geahnt, aber dass es dann tatsächlich so kommt, das wundert mich dann schon, dass Parlamentarier Gesetze verabschieden, die sie nicht mal den Experten vorlegen. Ist das denn ein Unfall? Ist das nun jetzt irgendwie was passiert, was nicht hätte passieren dürfen? Oder glauben Sie, ist das bewusst so passiert?
Das ist gezielt. Das ist ganz gezielt gemacht. Die Änderungen sind ja, um die es geht, das heißt, dass praktisch Firmen diese Informationen abschöpfen können und die verkaufen können und wir beide unbedingt aktiv Einspruch erheben müssen und so weiter. Also das Ganze sehr kompliziert wird für uns als Bürger. Das ist direkt so gemacht worden im zuständigen Ausschuss eine Woche vorher und dann abends 30 Abgeordnete anwesend. Also da hat jemand richtig zugelangt. Ich glaube, das wäre auch eine schöne Aufgabe für den Verfassungsschutz, mal zu schauen, ob da irgendwelche Kontenbewegungen da waren. Und das Parlament muss sich nicht wundern, also der Bundestag, wenn die Menschen sagen, naja, das geht nicht alles mit sauberen Dingen zu und ja, ich glaube, die Demokratie hat da ziemlich Schaden genommen.
Da der Verfassungsschutz ist im Moment wie paralysiert, kann wahrscheinlich nicht arbeiten, also in diesem Wunsch wird er wahrscheinlich nicht nachkommen können, wobei das mal so ein Grund wäre, wirklich aktiv zu werden.
Ja, selbstverständlich, das ist ja demokratieschädigend. Darum geht es ja beim Verfassungsschutz. Der soll sich ja nicht nur schlechthin mit irgendwas beschäftigen, sondern wenn wir tatsächlich feststellen, dass da 3, 4, 5 Lobbyisten das so betrieben haben und möglicherweise sogar Geld geflossen ist, das ist jetzt eine Unterstellung, gebe ich ja zu, aber wenn das so passiert, mitten im Spiel, wo die ganze Nation auf den Schirm schaut, sage ich es mal, das ist schon wirklich ein starkes Stück,
finde ich. Ist ein starkes Stück. Glauben Sie, dass es im Bundesrat noch gestoppt werden kann, dass dann die Aufregung jetzt so groß ist, oder ist das Ding durch?
Ja, ich vermute mal einfach, die Aufregung ist jetzt so groß, es wird schwer werden, sage ich mal so zu tun, als ob das alles rechtens sei und man kann sich natürlich an so einer Stelle auch gut profilieren, das heißt also, die Länder, wo die Opposition mitredet, also Baden-Württemberg hat ja schon angekündigt, die Grünen, dass die das versuchen werden zu stoppen. Also da kann man sich auch ganz gut politisch profilieren. Also ich gehe mal davon aus, die werden jetzt viel Energie reinsetzen. Aber der Vorgang selbst ist natürlich skandalös.
Der Präsident des EU-Parlaments, Herr Schulz, hat eine wichtige Rede gehalten, wie ich finde, die gar nicht so wahrgenommen wurde, wo er genau das Demokratiedefizit bemängelt hat, nicht nur auf EU-Ebene, dass die Parlamente immer weiter ausgehöhlt werden und hinters Licht geführt werden. Können Sie das nachvollziehen, was er meint?
Naja, er hat natürlich recht. Der Druck, der im Augenblick aus der Finanzkrise in die Parlamente reingeht, der ist natürlich enorm, sodass die Geschwindigkeit, mit der Beschlüsse gefasst werden, von denen die Abgeordneten nicht einmal genau wissen, ob sie genau verstehen, worum es überhaupt geht. Und es geht dann immer gleich um hunderte Milliarden, dass das natürlich dazu geführt hat, dass ein Teil dessen, was wir so kennen als Parlamentarismus, nicht mehr funktioniert. Also, sag ich mal, es wäre schön, aber ich habe nicht viel Hoffnung, dass wir parallel zur Krise und ihrer Bewältigung auch diese Dinge mit im Auge haben und zusehen, dass wir nicht zu viele Bereiche haben, die so selbstständig sind, dass ihre eigenen Krisen uns so sehr in Mitleidenschaft ziehen. Das heißt, wir müssen überlegen, die Banken müssen mit Sicherheit verkleinert werden, dass nicht ein Wegsterben einer Bank sofort dazu führt, dass der Rest auch mit umfällt.
Andererseits habe ich vor ein paar Tagen mit einem Parlamentarier gesprochen, nämlich Carsten Schneider, der sagt, wir müssen sogar Macht abgeben, also ein Abgeordneter, der freiwillig auf Macht und Einfluss verzichten möchte. Und dann schließt sich ja im Grunde der Kreis zu einem Statement der Bundesbank von vor 22 Jahren, die ja auf die Währungsunion anspielte. Und das Zitat würde ich Ihnen gerne mal bringen. Die Bundesbank hat vor 22 Jahren geschrieben, letzten Endes ist eine Währungsunion damit eine nicht mehr kündbare Solidarität Solidargemeinschaft, die nach aller Erfahrung für ihren dauerhaften Bestand eine weitgehende Bindung in Form einer umfassenden politischen Union benötigt. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass die nationalen Parlamente Macht abgeben müssten und mehr ans EU-Parlament abgeben müssten, an eine europäische Regierung. Das ist schon mal erstaunlich, dass sozusagen ein Parlamentarier das sagt und selbst Macht abgeben möchte.
Na gut, wenn Sie Europa ernst nehmen und die Perspektive sich anschauen, dann kann das nur der einzige Weg sein, also Vereinigte Staaten von Europa. Ich glaube auch, sage ich mal, die inneren Mechanismen müssen geregelt werden, dass natürlich auch kleinere und schwächere mit dabei sein können, also nicht nur die Reichen. Und die Konsequenz daraus muss sein, dass wir auch zentral gemeinsam die Standards festlegen, auch die demokratischen und die wirtschaftlichen für diesen großen Raum. Es kann auch nicht sein, dass die einen Länder allein profitieren, also wie Deutschland beispielsweise und andere nicht zurande kommen. Schauen Sie sich die Vereinigten Staaten an, da gibt es auch große Ungleichgewichte. Kalifornien, Texas sind eben halt zwei ganz andere Bundesländer als Iowa oder irgendwelche Kleinstaaten im Mittelwesten, die kaum Bevölkerung haben und natürlich auch sich vieles nicht leisten können, was sich die Reicheren leisten können. Das heißt, das Ganze ist eigentlich auch die Perspektive für Europa, wenn wir überhaupt noch mitspielen wollen. Deutschland allein ist auch zu klein, um wirklich dem zu widerstehen. Ich glaube, da sind wir einfach auf dem richtigen Weg. Man hat auch damals, als man die Währungsunion beschlossen hat, das mit im Auge gehabt, dass der Druck so groß wird, dass wir am Ende das, was politisch scheinbar gar nicht geht, also von Portugal bis Estland oder wo auch immer hin oder bis Finnland, eine gemeine Überlegung hat. Ich glaube schon, das ist der richtige Weg.
Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Ich habe es nochmal angesprochen, weil Herr Gauck ja nun in Richtung Frau Merkel gesagt hat, sie muss den Menschen die Finanzkrise erklären, die Lösung und auch den politischen Weg, den europäischen. Müsste da nicht Frau Merkel noch mehr oder die Politik noch mehr erklären, was eigentlich ein gemeinsames Europa bedeutet, nämlich sich von möglicherweise nationalen Interessen zu verabschieden und nicht immer das Bild zu nähren, wir geben denen da unten Geld, und das offen zu sagen?
Also Herr Gauck macht mir manchmal auch Spaß. Ich meine, darüber so ein bisschen drüber hinweg zu reden und sagen, ja, das müssen wir besser erklären, soll er doch mal machen. Das ist ein schöner Punkt, wo man gute Reden halten kann. Und er ist ja ein bekannter, guter Redner. Das heißt, die Ereignisse sind nicht immer so heiter. Und ich glaube auch nicht, dass wenn man schlechte Nachrichten den Menschen erzählt, dass sie immer begeistert sind. Das ist ein Märchen zu behaupten, man muss es den Leuten nur erklären, dann begreifen sie es und sind dafür. Nein, sie können auch dagegen sein. Das heißt, wenn wir eine Entwicklung in eine andere Richtung haben, die kann auch sehr unvernünftig sein. Schauen Sie mal, wie schwer sich Griechenland in der Krise getan hat, eine halbwegs stabile Regierung sich zu geben. Das heißt, auch bei uns wird man um unangenehme Dinge lieber einen Bogen machen. Und da ist es leicht, aus dem Bellevue heraus Ratschläge zu geben, wenn du gleichzeitig parallel mehrere Dinge machen hast und nichts ist davon so heiter, dass man den Leuten sagen kann, toll. Ich glaube, auf der anderen Seite sind die Menschen vernünftiger, wenn sie sich schauen, die Umfragewerte von Frau Merkel sind, ja, bemerkenswert gut für eine Situation, die ziemlich verfahren aussieht.
Ziemlich verfahren und auch nicht heiter ist das Thema NSU und die Aufklärung der rechtsextremistischen Taten und vor allen Dingen die Verquickung der Verfassungsschutzämter. Was da im Moment passiert, da haben ja selbst die größten Kritiker, sind ja jetzt überrascht, oder?
Naja gut, also wir haben ja da eine andere Erfahrung. Ich will keine Parallelen zur DDR ziehen, aber alles, was mit Geheimdiensten zu tun hat, ist immer etwas merkwürdig. Und das ist nicht nur ein Stoff für Krimis, sondern das ist im realen Leben viel profaner. Wir sehen ja mit Interesse, ich meine, das ist ja fast zynisch, dass die NSU-Mitglieder, also das heißt die Rechtsterroristen, den Föderalismus sehr viel besser verstanden haben als die meisten Politiker und Verfassungsschützer. Das heißt, sie waren sich sehr sicher, wenn sie von Thüringen nach Sachsen wechseln, werden ihre Spuren sich verwischen, weil an der Grenze zwischen den zwei Bundesländern schon vieles verloren geht. Und dann, wenn die einzelnen Ämter, das zentrale Amt des Bundes und dann die Länder untereinander sich nicht gut sind, dass am Ende tatsächlich die ganze Aufklärung auch blockiert wird. Und wir erfahren jetzt im Nachhinein Stück für Stück, dass es genauso funktioniert wie in alten, albernen amerikanischen Filmen, wenn der Sheriff jemanden verfolgte bis zur Landesgrenze seines Bundesstaates und der dann, wenn er drüber war, auf der Highway davon fuhr. Genauso scheint es auch in Deutschland zu sein und das ist schon bemerkenswert.
Ist bemerkenswert, dass es tatsächlich wie im Film ist, wenn man so hört, dass der Chef oder ehemalige Chef vom Bundesamt sagt, naja, da ist geschusselt worden, ich bin belogen worden, hinters Licht geführt worden. Das ist ja wirklich filmreif, oder?
Ja, aber das ist aber Geheimdienstarbeit. Das heißt, man hat einen Chorgeist, man schützt die eigenen Leute. Da gibt es auch, sage ich mal, Überlieferungen, die sind bestimmt hunderte Jahre alt. seitdem es das gibt. Ich glaube, die Franzosen haben da irgendwann im 19. Jahrhundert als ersten einen ordentlichen in die Richtung einen Weg genommen. Das heißt also, da ist einfach vieles, sage ich mal, so, wie man sich es auch tatsächlich in schlechten Romanen vorstellt. Und man sollte auch in die Parlamente schauen, auch die Landesparlamente, schauen Sie sich mal die Reden vor 5, 6, 7, 8 Jahren an. Die gleichen Leute, die heute sich aufblustern, auch von der Koalition, und sagen, wir wollen Klarheit haben, haben damals verhindert, dass man tatsächlich sich mit dem Rechtsextremismus zum Teil intensiv beschäftigt hat. Eins zu eins die gleichen Leute.
Wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit. Ein Gespräch mit Sergei Lochthofen. Ihnen eine schöne Woche und bis dann.
Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche.
Tschüss.
Wiedersehen.